Tag. Mein Name ist Martin Steiger.
Mein Name ist Andreas von Gunten und wir plaudern hier zum Datenschutz.
Andi, heute geht es um etwas, was vor 40 Jahren passiert ist und der Überwachungsstaat in der Schweiz vor 40 Jahren. Aber vorne noch ganz kurz Follow-up. Es gibt nämlich Neuigkeiten zu diesen geheimen Verträgen für Public Clouds beim Bund. Da haben wir erst gerade drüber geredet, über den aktuellen Stand. Und da überschlägen sich jetzt Entwicklungen. Mich hat jetzt die Bundeskanzlei informiert, dass von den 5 Anbietern, die betroffen sind von meinem Gesuch nach dem Öffentlichkeitsgesetz, haben 3 offenbar eine Schlichtung beim EDIP verlangt. 2 hingegen haben keine Schlichtung verlangt. Also 2 Anbieter stört es nicht, wenn ich die verlangten Dokumente bekomme. Die anderen 3 stört es. Und da ist jetzt offenbar der Knackpunkt, dass ich unter anderem den Rahmenvertrag verlangt habe. Und der ist für alle 5 Anbieter gleich. Und jetzt die 3 Anbieter, die sich wehren, die sagen, ja, den könnt ihr jetzt nicht rausgeben. In Bezug auf die 2 anderen, weil er ist ja für uns auch gleich. Also noch interessant, weil eigentlich sind das ja so wie eine Art Cloud-AGB oder so vom Bund. Die sind ja für alle gleich. Also ist noch spannend. Bin neugierig, was da rauskommt. Ich werde einfach netterweise von der Bundeskanzlei informiert, was sich übrigens, glaube ich, wirklich Mühe gibt bei dieser ganzen Geschichte.
Also das finde ich auch sehr spannend. Ich bin wirklich, wirklich sehr picht darauf zu wissen, was denn du da überkommst und was dort drin steht. Und es ist ja auch ein super Beispiel, dass das mit dem Rahmenvertrag, oder? Das ist eigentlich ja ein Witz, dass man so muss rausholen und dass dann so eine Grundfrage kann gestellt werden, wieso etwas Wichtiges. Ich finde einfach halt wirklich, das muss raus. Wir müssen aufhören mit dieser Geheimniskrämerei. Von mir aus könnten natürlich auch ganz wichtige Sachen schwärzen, aber das muss einfach rausgerückt werden. Und von dem her bin ich natürlich super happy, dass du das probierst, rauszuholen alles.
Genau, also die Bundeskanzlei hat schon angekündigt, sie werden gewisse Sachen schwärzen. Müssen wir schauen, was sie dann geschwärzt haben, wenn ich das jemals gesehen habe. Was mir da noch wichtig ist, die individuellen Vereinbarungen habe ich gar nicht verlangt mit den einzelnen Anbietern. Also den Rahmenvertrag verlangt und bei den Verträgen habe ich einfach die Liste von den Verträgen und von den Vertragsbestandteilen verlangt. Also quasi das Inhaltsverzeichnis. Mhm. Also ich bin da gar nicht so weit gegangen, wie ich hätte gehen können. Ich habe dann noch andere Sachen verlangt, so Protokoll, Präsentationen etc. Aber das finde ich ja schon bemerkenswert, oder? Also es geht mir um den Vertragsinhalt, der für alle gleich ist. Und der Inhalt, der ein bisschen unterschiedlich ist, wäre zwar auch interessant, aber auf den habe ich von Anfang an gar nicht zielt, weil ich gedacht habe, ja, das ist eh schwierig, überzukommen.
Wir sind gespannt, was da kommt. Wir haben ja noch eine weitere Rückmeldung bekommen, wo ganz kurz einfach eine positive, schöne Rückmeldung, die wir bekommen haben, von jemandem, der uns zugelassen hat, der geschrieben hat, ich finde den Podcast sehr interessant, auch wenn ich nicht alle technischen Begriffe und Abkürzungen verstehe. Das ist doch eine super Rückmeldung, oder?
Super Rückmeldung, also vielen Dank einerseits. Auf der anderen Seite, ja, wir müssen vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben mit diesen technischen Begriffen und Abkürzungen.
Ja, vielleicht. Ich bin jetzt nicht einmal so sicher, weil ich glaube, im heutigen Zeitalter ist es relativ einfach. Denn wenn man noch einmal wirklich mehr wissen will, dann hat man Google oder Perplexity AI oder was auch immer man da nehmen will, um sich mehr Informationen geben lassen. Oder man kann uns melden, das würde mich noch mehr interessieren. Dann können wir vielleicht noch mal eine Folge machen dazu, wenn wir noch einmal wirklich noch Bedarf haben.
Ja, wunderbar. Also gehen wir zum schon angekündigten Thema. Andi, ich bin kürzlich in meiner Rolle als Sprecher von der digitalen Gesellschaft angefragt worden, ob ich da eine Auskunft geben über den Fischer-Skandal, über die Fischen-Affäre, wie das sich so heute präsentiert aus heutiger Sicht. Ich habe dann das Interview aufgenommen mit einem Journalist vom Schweizer Radio und Fernsehen SRF. Vermute, wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist das auch schon live gegangen. Das ist jetzt eben so eine Serie im SRF. Und als erstes bin ich irgendwie gefragt worden, ja, wie ich denn die Fischer-Affäre damals erlebt hätte. Und ich muss sagen, ja, also ich bin damals noch irgendwie ein Kind gewesen, keine Ahnung, irgendwie, also einstellig vom Alter her oder so. Also ich habe von dem nicht so viel können sagen. Ich glaube, das war sehr mal das Thema gewesen, am Gimmi oder so, oder wo man anfängt politisch diskutieren. Aber Andi, du hast einen Altersvorteil einerseits und ich weiss, du hast dich auch schon ganz unterschiedlich mit dem Thema befasst. Vielleicht als erstes, Andi, Fischaffäre, Fischerskandal. Ich habe das Gefühl, das wissen heute viel gar nicht mehr, was das war. Kannst du das kurz erklären?
Ja, klar. Also es ist ja so, dass eigentlich per Zufall mehr oder weniger, kann man sagen, ist durch eine Untersuchung, die im Zusammenhang mit dem Rücktritt von der damaligen Bundesrätin Elisabeth Kopp zusammengehangen ist, hat man eine parlamentarische Untersuchungskommission eingerichtet, als Ende 80er Jahre, also 88, 89. Und im Rahmen von dieser Untersuchung hat man plötzlich, also hat man eigentlich per Zufall einen Fund gemacht, nämlich 900'000 Akten gefunden über Personen und Ereignisse in der Schweiz, wo man über Jahrzehnte hinweg eigentlich zusammengesammelt hat. Man hat im Prinzip alle Leute, die sich nicht ganz konform in der klassisch bürgerlichen Vorstellung verhalten haben in ihrem Leben. Und das kann bedeuten, an einer 1. Mai-Kundgebung teilnehmen oder in einer komischen, wie haben die auch geheissen, die radikale marxistische Liga und so Mitglied sein. Und dann hat man so einen Eintrag bekommen. Und das hat zum Teil aber gravierende Folgen gehabt. Also das ist alles im Geheimen gelaufen. Und die Leute haben zum Teil ihre Stellen nicht bekommen. Also vor allem, wenn es staatliche Stellen sind, auf Schlusszeichen, zum Beispiel LehrerInnen-Jobs. Es hat sehr oft gegeben, dass Leute, die sich für eine Lehrstelle beworben haben, eine Lehrerstelle beworben haben, dass die ihren Job nicht bekommen und nicht gewusst haben, warum. Und weil im Hintergrund eben aufgrund von diesen Fischeneinträgen das alles quasi verhindert worden ist. Es ist eine staatliche Überwachung im ganz grossen Stil und das hat nachher zu einem recht grossen Skandal geführt. Man hat dann in dieser Zeit wirklich in der ganzen Bevölkerung eigentlich gestaunt, dass wir fast wie zu DDR-Umständen überwacht werden. Und es hat einen Moment gegeben, einen kurzen Moment, wo die Bevölkerung eigentlich klar der Meinung war, auch mehrheitlich, das wollen wir nicht. Und in dieser Zeit hat man dann eine Volksinitiative gestartet im Nachgang zu dieser Fischenaffäre, zu dem Fischenskandal, Schluss mit dem Schnüffelstaat. Und diese Initiative, die hätte zu dieser Zeit, wenn sie gerade zur Abstimmung gekommen wäre, recht gute Chancen gehabt, weil sie ist in der kürzesten Zeit, sind die Unterschriften zusammengekommen, die Leute sind sauer gewesen, sie haben das nicht wollen. Und das ist ja dann ein klammerschnell interessantes Beispiel. Die Initiative hat man 10 Jahre verschlampert im Parlament. Und das hätte dann am Schluss dazu geführt, dass man heute das eigentlich nicht mehr kann. Man kann die nicht mehr so lange rauszögern. Das hat man extra gemacht, damit quasi Zeit vergeht und die Leute vergessen, was gewesen ist, bevor man über das abstimmt. Und es ist jetzt heute so, sie haben es vergessen.
Ja, das war irgendeine wilde Zeit gewesen. Also eben die Fische, also wirklich auf Papier hat man das geschrieben, zum Teil von Hand, mit Schreibmaschinen etc. Ganz viele prominente Leute sind da erfasst worden. Also auch Schriftsteller und Schriftsteller haben das zum Teil verarbeitet. Ich weiß nicht, ich glaube, der Max Frisch war, oder? Wo dann da sogar ein Büchlein rausgeht, irgendwie seine kommentierte Fische oder so rausgeht. Also ein riesen Thema. Man hat dann so nebenbei auch noch die Keimorganisation oder Keimarmee P26, P27 zum Kalten Krieg irgendwie ermittelt. Also das ist darum gegangen, dass man so Parallelinfrastruktur gehabt hat, oder Struktur besser gesagt, wo bei der Invasion von den Russen vom Ostblock irgendwie hätte sollen den Kampf im Inneren führen.
Sie hatten eine Liste von Leuten, die man gerade hätte müssen, also auch wo in diesen Fischen waren, sind zum Teil, wo man einfach gesagt hat, die muss man gerade einbuchten, wenn es losgeht.
Ja, also wirklich querbeet, übrigens ein europäisches Phänomen, also sogenannte Stay-Behind-Armeen. So immer sehr aufpassen, dass man nicht in Verschwörungserzählungen abdriftet. Das ist gar nicht so einfach, das zum Teil auseinanderzuhalten, wilde Zeit. Und was dann in dem Interview mit dem SRF bei mir eben gefragt ist, ja, wie ist denn das aus heutiger Sicht etc.? Was mir als erstes Mal aufgefallen ist natürlich, also digital ist man damals noch nicht wirklich unterwegs gewesen. Also wenn man sich vorstellt, wie das heute ist mit der Digitalisierung, mit den Spuren, die man hinterlässt, mit dem heutigen Überwachungsstaat, der ganz offiziell existiert, also der öffentlich bekannte Teil, irgendwie hat man da nicht so daraus gelernt.
Definitiv nicht. Also vielleicht, wir kommen zwei Sachen in Sinn. Es ist ja noch im Nachgang zu den Affären und im Zusammenhang mit deren Initiative hat es ein Buch gegeben. Schluss mit dem Schnüffelstaat. Das kann man immer noch antiquarisch beziehen. Es gibt es auch online, kann man es kostenlos downloaden als E-Pub. Und es hat eine Zeitung gegeben. Das ist der Fischer-Fritz. Und der Fischer-Fritz ist komplett digitalisiert im Netz verfügbar. Das tun wir vielleicht auch noch in die Shownotes. Da kann man ein bisschen nachlesen, wie es zu dieser Zeit die Diskussionen gewesen sind. Und was ich dort interessant finde, immer wieder, wenn ich in dem Buch schaue oder in diesen Fischer-Fritzen, die Aversion von den Linken, das sind ja vor allem auch Linke gewesen, die gegen das gekämpft haben, gegenüber dem Computer. Also das ist so herzig, was da zum Teil kolportiert wird. Jetzt kommen dann die Computer, jetzt wird alles noch viel schlimmer, oder? Und ich als damals schon Computerfan habe das immer ein bisschen schräg gefunden. Und das ist natürlich heute noch so. Ich habe heute noch das Problem, dass ich eigentlich ein Digitalisierungsoptimist bin, oder? Und dann gleichzeitig aber natürlich gesehen, was tatsächlich jetzt auch alles passiert. Und ich bin schon der Meinung, wir haben überhaupt nicht gelernt. Das ist natürlich im Vergleich zu dem, was heute passiert, an Überwachung, ist das, was man hier gemacht hat, Nasenwasser, oder? Aber es gibt einen wichtigen Aspekt, und das ist natürlich schon so, und das ist die Konsequenz von dem, was hier gemacht wurde, ist, die Leute haben ihre Jobs nicht bekommen. Es ist der Staat, der überwacht. Und der Staat, der Sachen geheim halten kann, das sehen wir jetzt auch bei allen anderen Sachen, der Staat hat eigentlich das Gewaltmonopol. Und dort ist nach wie vor in meinen Augen das grosse Fragezeichen, und dort muss man auch ansetzen. Und dort haben wir tragischerweise, haben wir eigentlich aus dem Fischerskandal in meinen Augen nichts gelernt, sondern alles vergessen, hat es mich gedunkt.
Auch heute werden viele Personen fischiert in der Schweiz. Also mal grundsätzlich all, nämlich über die Vorratsdatenspeicherung. Also dort wird ja unsere Kommunikation, wo haben wir mit wem, wie lang telefoniert. Nicht der Inhalt grundsätzlich, aber Kommunikation, also die Metadaten, zum Teil auch die Internetnutzung und so weiter, wird für 6 Minuten aufbewahrt. Und dort ist eben auch heute die interessante Schnittstelle, dass ein Großteil von der Überwachung erfolgt durch private Unternehmen, die vom Staat aber eingespannt werden für das, die müssen mitmachen. Ich muss aber sagen, viele müssen nicht noch mitmachen, sondern die meisten machen auch willig mit. Das sieht man auch daran, dass in der Schweiz von fast keinem Internetunternehmen einen Transparenzbericht gibt, einen sogenannten. Also in den USA nach den Snowden-Enthüllungen ist es ja zum Vertrauen wiederherstellen üblich geworden, dass die Tech-Konzerne alle halb Jahr, alle Vierteljahr, mindestens einmal pro Jahr einen Bericht rausgeben. Ja, wie häufig sind wir da angefragt worden von den Behörden, wie häufig haben wir rausgegeben und was ist es gegangen und so weiter. Und in der Schweiz ist das ein absolutes Randthema. Von den Grossen macht das niemand. Swisscom selber ist ja ein Staatsbetrieb, also die steht eh näher dran. Und mich erinnert das auch an die Affäre da beim Bund, oder? Mit diesen Pandemie-E-Mails und so weiter. Wo, ich glaube, es ist Swisscom gewesen, wo da einfach grosszügig die einen Mails mal einfach rausgegeben hat, also, offensichtlich.
Also grosszügig ist nur der Vorname. Ist in meinen Augen katastrophalstes Verhalten. Sie haben 10 Jahre private E-Mail-Kommunikation von einem Angeschuldigten. Man kann jetzt davon halten, was man will. Was dort passiert ist, das wissen wir alles nicht. Aber es war damals immer noch einfach mal ein Beschuldigter gewesen. 10 Jahre von der gesamten privaten E-Mail-Kommunikation einfach so ausgehändigt, ohne Not. In meinen Augen katastrophal. Und das ist einer der grossen Skandale, der eigentlich nicht wirklich interessiert irgendwie niemand. Mach mich schon fraglich. Ja. Also, das ist Fragezeichen.
Ja. Das ist schon etwas, was heute natürlich immer so vorkommt in dieser Diskussion, auch von Medienschaffenden. Ja, aber die Nutzerinnen und Nutzer, die nutzen ja freiwillig Instagram, Facebook, TikTok, die ganzen Google-Dienste. Ist das nicht ein widersprüchliches Verhalten? Und du kennst meine Antwort. Nein, es ist eben nicht das Gleiche. Ob ich jetzt auch von einem marktmächtigen Unternehmen Dienst nutze, vielleicht wäre es sehr anstrengend, die Dienste nicht mehr zu nutzen. Aber für mich ist es ein Unterschied als der Staat, den ich nicht auswählen kann. Also, ich kann auswandern, theoretisch. Aber ist ja nicht einfach eine gangbare Möglichkeit. Ist nicht einfach Opt-in, Opt-out.
Definitiv nicht. Also, ich glaube auch, das ist ganz wichtig, dass man so unterscheidet. Das eine ist sowieso, was gebe ich über mich preis in den Social Media? Das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob ich möchte überwacht werden oder nicht. Ich finde das so eine Hanebüche-Argumentation, die immer wieder kommt. Und das Zweite ist tatsächlich so, klar ist es extrem mühsam, dass wir den Überwachungskapitalismus haben, dass halt die grossen Firmen noch die Daten sammeln, dass das ganze komische Targeted-Marketing-System sich hätte so entwickeln können. Aber, und das ist ganz wichtig, solange die Daten aus kommerziellen Gründen bei diesen Firmen sind, kann ich zwar unter Umständen kommerziell einen Nachteil empfangen, aber ich bin nicht in der Staatsgewalt ausgeliefert. Das Problem ist immer dann, wenn der Staat auf die Daten zugreifen kann. Und das ist das, was wir heute haben. Wenn der Staat die staatlichen Systeme versucht, zum Beispiel eine Chatkontrolle einzuführen, also dass sie versuchen, die Verschlüsselung, die grossen Anbieter anbieten, dass man die aufbrechen muss, wenn sie per Gesetz erreichen, dass sie einfach die Daten nicht bekommen. Das ist eigentlich das grosse Problem. Und weißt du, sagst schon, man könnte auswandern. Aber bei ganz krassen Problemen ist es sogar so, dass dann einfach auch international fertig ist. Ich meine, wir sehen, die haben die VLC, Assange, Snowden und so weiter. Da wird zugemacht, oder? Da hast du keinen Kontozugriff mehr. Alles ist weg. Du bist in der kürzesten Zeit einfach nicht mehr verfügbar. Und das ist schon, der Staat macht das. Nicht privat. Der Google kann mich nicht einsperren. Der Staat kann mich einsperren. Dort müssen wir ansetzen, oder?
Beim Auswandern, das ist mir wichtig. Ich habe das jetzt nicht gesagt, das ist eine ernsthafte Option, gell?
Ja, genau.
Also, für die meisten von uns ist das nicht gangbar. Also, man kann nicht einfach irgendwie dazu packen. Die Schweiz hat auch noch den Nachteil, dass man halt schon in einem recht lässigen Land lebt, so. Trotz Überwachungsstaat. Das muss man auch sagen. Was mir noch vielleicht auch gegen den Schluss jetzt vom heutigen Gespräch in den Sinn kommt, es hat ja damals die Tätigkeitsverbot gegeben. Auch inoffiziell. Und interessanterweise begegnet mir das heute auch wieder. Also, es gibt Personen in der Schweiz, denen wird zu einem sicherheitskritischen Bereich zum Teil Tätigkeit verweigert, ohne dass sie wissen, wieso. Es wird pauschal an Nachrichtendienst vom Bund, an NDB verwiesen. Der gibt dann keine Auskunft. Sagt, ja, wir können keine Auskunft geben. Haben wir auch schon diskutiert. Das ist so ein KFKS. Die wird gesagt, wir haben keine Daten für sie. Oder eben, wenn wir Daten haben, dann können wir aus Gründen von der inneren Sicherheit und dergleichen keine Auskunft geben. Das ist eigentlich sehr unbefriedigend. Zumal wir im Nachrichtendienstgesetz, im Artikel 73, ganz offiziell ein Tätigkeitsverbot vorgesehen haben, das erlassen werden kann. Das ist letztlich auch ein Thema. Ich meine, bei dieser kommerziellen Überwachung, da kann man recht viel herausfinden. Also man sieht, viele Daten fließen, es sind börsenkotierte Unternehmen, die müssen auch gewisse Transparenz schaffen. Nicht über Geschäftsgeheimnisse, aber man kann recht viel herausfinden. Wer beim Staat da ist, natürlich alles in der verschlossenen Türe. Man hat keine Kontrolle von der Wirksamkeit, man weiss nicht, was läuft. Das Bundesverwaltungsgericht, das da Entscheidungen treffen muss, hat von sich aus die Geheimhaltung noch weiter verstärkt. So funktioniert es halt einfach nicht. Also man landet immer wieder am gleichen Ort. Gewissen Sicherheitsstaat brauchen wir ja wohl offensichtlich. Nicht alle unsere Mitmenschen sind einfach nett und lieb. Wir brauchen auch die Polizei und so weiter. Aber solange das alles geheim ist, können wir ja die Diskussion nicht sinnvoll führen, können wir nicht sinnvoll demokratisch entscheiden.
Ja, und dass du nicht weißt, was über dich quasi gesammelt worden ist, was die Grundlage ist so für eine Entscheidung über dich, das finde ich viel der schlimmere Skandal, als dass irgendeine KI da noch mitentscheidet, wo du dann rausholen kannst, was haben dir denn euch überlegt. Wenn du nicht einmal mehr weißt, was ist die Grundlage und du kannst nicht mal intervenieren, das stimmt ja vielleicht gar nicht. Vielleicht hat sie ja wirklich einfach irgendeinen angeschwärzt. Also das finde ich schon, geht eigentlich nicht.
Andi, jetzt haben uns Leute hoffentlich zugelassen. Wenn wir das Thema noch ein bisschen vertiefen, du hast schon gesagt, das eine Buch kann man auch gratis abladen, gell, aus dieser damaligen Zeit.
Jawohl.
Kennst du noch weitere Quellen, die jetzt auf den ersten Blick gerade empfehlenswert sind, die da vielleicht spontan in den Sinn kommen?
Ja, also ich möchte noch auf das Frischbuch zurückkommen, wo du erwähnt hast, kurz, also seine Fischfische. Er hat nicht das gemacht mit der Absicht, das Buch zu machen, er hat die Fische geholt. und hat als allererstes sie einfach literarisch verarbeitet. Er ist wirklich so verrückt worden, weil nicht so viel Seichen drin gestanden ist. Hat sie verschnipselt und nachher entsprechende Kommentare dazu gemacht, die auch im Kontext gewesen sind von der damaligen Diskussion. Und das Buch, das kann man nach wie vor kaufen, ist ein kleines Büchli. Und dort, das finde ich wirklich spannend, weil man hat einen Einblick in den Fischen. Also wirklich, man hat die ganze Fische von Max Frisch dort und seinen Kommentar. Und das finde ich eigentlich spannend, um sich vergegenwärtigen, was da eigentlich passiert ist.